habe mir Folgendes überlegt, weil das Thema doch sehr umfangreich ist, dass ich es probiere aufzuteilen, und zwar so, dass ich heute ein paar elementare Argumente in Sachen Geld, die in diesem Buch auch ausgebreitet werden, versuche vorzutragen. Bin sehr daran interessiert, fordere also auch auf, zu diskutieren, wenn was unklar ist, wenn es Einwände gibt, Nachfragen. Das ist erwünscht, sich da formlos zu melden und loszulegen, weil das hilft immer für die Klärung. Es gibt also auch keinen Druck in dem Sinne, ein Thema bis zu Ende durchzubringen, das geht sowieso nicht in diesem Fall, und habe im Zweifelsfall gedacht, falls Interesse, Bedarf und so weiter ist, die Abteilungen, die unter dem Stichwort Finanzkapital und Geld des Staates abzuhandeln wären, die also auch zumindest das letzte Thema Geld des Staates sehr ausführlich in diesem Buch behandelt werden, einfach abzutrennen, so schade das ist, und darüber dann in nicht allzu langer Zeit nochmal eine Veranstaltung anzubieten. Wenn in der Diskussion schon irgendwie darauf Bezug genommen wird, macht das nichts, dann sagt man halt das Notwendige dazu, aber wenn man so will, ein Stück systematische Darstellung mal, weil es nicht bloß intern, sondern überhaupt über diese Finanzkrise und wie steht es eigentlich, was ist das Finanzkapital, was ist dessen Eigenheit, viel Debatten eben gibt, das dann doch gesondert und gründlich zum Thema zu machen. Umgekehrt aber ist es etwas schwer oder wird eben einen ganz anderen Vortrag verlangen, über das Finanzkapital wiederum zu reden, ohne über die Grundlagen, das Geld an und für sich und Geldvermehrung als der gültige Zweck in der Gesellschaft, ein paar aufklärende Worte zu verlieren. Und das möchte ich eben heute machen, schon deswegen, weil es eine leidige und meines Erachtens sehr falsche Art der Kritik am Geld gibt, die auch mir auf Veranstaltungen an verschiedener Stelle gegenübergetreten ist, die eben unmittelbar damit einsteigt, naja, was ist denn am Geld auszusetzen? Das einzig Kritikable ist doch die Zinstreiberei. Es ist doch zu unterscheiden zwischen einem sehr nützlichen Geldverkehr und Geld an und für sich und Auswüchsen, die sind dann in den Sphären des Finanzkapitals angesiedelt. Und gerade deswegen will ich versuchen, sehr elementar und, wenn man so will, möglichst verständlich und mal blöd gesagt für den gesunden Menschenverstand wieder ein paar Finger zeigen auf das, was eigentlich in Geld als solchem, als der gültigen Form des Reichtums alles enthalten ist, noch bevor man sich an die ganzen für Auswüchse gehaltenen Geldaffären in den höheren Etagen ranmacht. Also eben ein paar sehr elementare Auskünfte zu geben, natürlich mit der Absicht, die Notwendigkeit und die Konsequenz aufzuzeigen, die dann eben auch Finanzkapital, Krisen, Spekulation und so weiter heißt. Wie gesagt, das sind zwei Abteilungen. Ich muss noch was Zweites vielleicht vorweg schicken. Das, was ich ausführen will, mag einem Gutteil sehr bekannt vorkommen, nämlich all denjenigen, die schon mal das K1 mehr oder weniger gründlich durchstudiert haben. Die mögen darauf aufmerken, vielleicht, dass die Art und Weise, wie ich das, was Ihnen bekannt vorkommt, vortragen will, vielleicht doch ein paar auch für Sie erhellende Schlaglichter in Sachen Geld und Kapital ergibt. Also sowas wie eine Rekapitulation ihrer Marx-Studien einmal etwas anders. Zweitens, für andere wiederum mag genau umgekehrt das, was ich hier vortragen will, sehr in einer Mischung von befremdlich oder selbstverständlich erscheinen. Das Befremdliche ist gewollt, das Selbstverständliche soll gerade etwas erschüttert werden. Ich fange mal sozusagen als Einleitung mit zwei Szenarien, kurzen Kennzeichnungen von Fällen des in Sachen Geld an, die jedem geläufig sind, die, wie ich meine, eben jedermann teils verwunderlich erscheinen, teils aber sehr normal vorgekommen sind und vor allen Dingen in der öffentlichen Besprechung als selbstverständliche und vielleicht leidige, aber unausweichliche und deswegen zu billigende Konsequenzen des Geldes behandelt werden. Das eine ist der Anschluss Ost. Der ist ja sowas gewesen wie ein großes Experiment in Sachen Einführung der Geldordnung, Einführung des Geldes am lebenden Objekt eben einer ganzen anderen, anders verfassten Herrschaftsmannschaft. Also ich mache das jetzt bloß mal mit Hinweisen, auch weil es da jeder mitgekriegt hat, an der Eingemeindung der DDR. Es betrifft aber auch die ganzen anderen Ostländer. Nur ein paar Schlaglichter, was es heißt, das Geld als gültiges gesellschaftliches Prinzip einführen. Die Ostler haben es erfahren. Die haben danach ja gedrängt. Die haben sich von den vollen Schaufenstern im Westen beeindrucken lassen. Die haben auf ehrliches, wie das so schön heißt, Geldverdienen gedrungen, nach echtem Geld verlangt. Und die haben im Grund ihren ganzen Aufruhr, ihre praktizierte Staatskritik, ihre praktizierte Gesellschaftskritik mit den beiden Schlagworten, sie wollen Freiheit und sie wollen richtiges Geld. Und das ist für sie eine praktische Gleichung gewesen. Freiheit ist doch so gut wie Geld, richtiges Geld, und Geld ist so gut wie Freiheit. Und man kann ja auch nicht bestreiten, sie haben beides bekommen. Das, was hierzulande als Freiheit, als die Berechtigung eines jeden, sich zu tummeln, sich in der Konkurrenz zu betätigen, seinem Gewerbe nachzugehen, nicht unmittelbar irgendwelchen produktiven staatlichen Kommandos zu unterliegen. Diese Freiheit haben sie gekriegt und das Geld haben sie gekriegt. Aber so viel ist ja auch bemerklich gewesen. Erstens, nichts von dem, was sie damit bekommen haben, haben sie eigentlich selber frei bestimmt. Alles, diese ganze Geldordnung ist ihnen als fix und fertiges Ensemble von Sachnotwendigkeiten, von staatlichen Kommandos, von Konkurrenzfiguren, von Unternehmern des Westens, eigentlich aufgenötigten Verhältnissen, bekommen nichts also als Werk ihrer eigenen Selbstbestimmung, sondern alles von oben eben eingerichtet und durchgesetzt. Sie sind im Grund in fertige Verhältnisse schlagartig ein- und untergeordnet worden. Und das hat immerhin geheißen, dass das ganze bisherige Inventar, das was da an Produktionsanlagen existiert hat, bisher für nützlich gehalten worden ist, ja auch irgendwie funktioniert hat, schlagartig unter dem Maßstab des Geldes, der Rentabilität neu sortiert worden ist, dass viel von dem eben, was als nützlich gegolten und als solches auch sich betätigt hat, brachgelegt worden ist, manches übernommen und total umgemodelt worden ist, anderes eben von westlichen Unternehmen hauptsächlich ganz neu aufgemacht und unter dem Interesse Geld ganz anders und neu organisiert worden ist. Das Zweite, was sie bekommen haben, das waren Banken, ein ganzes Geldwesen, als Unterabteilungen davon eine neue, für sie ganz neue und durchaus meistens sehr negativ bemerkliche Immobilienspekulation, also eine Mischung aus Sanierungswesen mit steigenden Mieten und neuen Formen des Leerstands und Verfalls von ganzen Stadtvierteln, weil keine ausreichende Miete oder Mieter vorhanden sind. Umgekehrt das Wohnen und überhaupt das Leben mit Geld unter dem neuen Geld hat geheißen, alles kostet jetzt und zwar nicht wenig. Also gerade die alltäglichen Lebensnotwendigkeiten wie Wohnen, Mobilität und sonstige Ausstattung ist eben eine Preisfrage geworden. Und auf der anderen Seite, das, was sie neu erfahren und als Errungenschaft der Geldverhältnisse bekommen haben, das war Arbeiten fürs Geld. Und das hat geheißen, dass sich der ganze Charakter der Arbeit verändert hat, dass es dann neue Formen der Intensität, der Organisation der Arbeit Zeit gegeben hat, die unter dem Stichwort, naja, jetzt ist Konkurrenz, da herrschen andere Sachzwänge, die ganzen alten Arbeitsverhältnisse mit ihren Formen von Anstrengung, von Aufwand schlagartig blamiert und als Schlendrian ad acta gelegt haben. Und was sie auf der anderen Seite für diese Form der Arbeit sich auch eingehandelt haben, das war eben ein Zwang des Geldverdienens, der jetzt unter der Drohung und dann unter der massenhaft wahrgemachten Drohung des Arbeitsplatzverlustes gestanden hat. Also ganz neue Form der Massenarbeitslosigkeit eines bisher, wie es ja immer so schön geheißen hat, werktätigen Volkes, für das immerhin in den alten Verhältnissen gesorgt war, dass es irgendwie in Arbeit und Brot ist. Nach der Seite hin sind die Ostler mit ihrem Drang nach Freiheit und Geld eigentlich die schlechter Gestellten im neuen Staat. Und das Ergebnis war deswegen auch nicht zuletzt ein Massenexodus in den Westen, wo ein Gutteil von denen bekanntlich als Billigarbeiter in den entsprechenden Gewerben tätig ist. Im Osten haben die also plötzlich keine Zukunft mehr gehabt als jetzt eben unter das Geld subsumierte Figuren. Das ist das eine Szenario, das jeder kennt und wo ich meine, eben dann ausführen will, wo man eigentlich das Fix und Fertige der Geldverhältnisse vorliegen hat und sich durchaus fragen könnt, wo liegt die Notwendigkeit für das Ganze. Ein zweites Beispiel, um mal moralisch ausgedrückt den Finger auf so einen ganz selbstverständlichen Skandal, der mit dem Geld existierenden Bewertungsmaßstäbe und gültigen eben Maßstäbe mal aufzuführen. Das ist ein Blick auf die Finanzkrise nur so weit, dass ich den unmittelbaren Gegensatz auf den hinweisen will. Auf der einen Seite heißt es, sie hat die Spekulation überzogen, hier droht das Platzen von Milliardenvermögen an der Börse, die auf irgendeine Art und Weise eben über Spekulation zustande gekommen sind. Da heißt es sogar noch, die haben leichtfertig gewirtschaftet, Aber hauptsächlich heißt es Vorsicht, da sind wir alle betroffen, da ist das Wirtschaftswachstum bedroht, da muss etwas getan werden. Wenn auf der anderen Seite, um es damit zu konfrontieren, GDLer sich beschweren, dass ihr Geld nicht reicht, streiken, um etwas mehr für sich rauszuholen, dann heißt es schlagartig bei allem Verständnis Vorsicht vor überzogenen Forderungen. Wenn Hartz-IVer sich einteilen müssen, dann heißt es, es ist traurig, aber das ist ihr Problem, weil der Staat hat kein Geld. Es geht nicht, dass die Arbeitslosen dem Staat auf der Tasche liegen, uns allen auf der Tasche liegen. Und es wird eine zynische Debatte eröffnet, eigentlich über das Armutsniveau, das solchen Figuren zuzumuten ist, wenn zum Beispiel der Preis für Milch oder Butter ansteigt und es heißt, muss man da nicht Hartz-IVern eventuell 50 Cent mehr pro Monat geben oder pro Woche. Und der Gegeneinwand heißt Vorsicht, es wird ja sowieso alle paar Jahre angepasst. Sparen beim Sozialen ist unerlässlich, weil der Staat kein Geld hat. Auf der anderen Seite, wenn Fonds und Banken an den Finanzmärkten Milliarden verspekulieren, dann wird eigentlich mit der allgemein öffentlich gemachten Sorge ernst gemacht, halt, hier muss etwas gerettet werden, wurscht, dass es viel kostet. Und der Staat pumpt auf einen Schlag zig, 200 Milliarden waren es, glaube ich, in die Spekulationswelt. Also auch da bemerklich, offensichtlich gehört es zu den Notwendigkeiten und Selbstverständlichkeiten der Geldwelt, dass eine Finanzwelt mit ihrer Wüstenspekulation das vordringlichste Sorgeobjekt der Nation ist und dass eine Sozialmannschaft mit ihren Lebensbedürfnissen, mit ihren elementaren Sorgen, ein Sorgegegenstand ganz anderer, gegensätzlicher Natur für den Staat ist, nämlich wie kann man diese Kosten möglichst niedrig halten. Das sozusagen als zwei kleine Sittenbilder und als Fingerzeige drauf, wie selbstverständlich und sachnotwendig das alles gehalten wird. Und ich will deswegen probieren, ein paar zentrale Argumente mal zu lancieren, die also am Geld jetzt richtig an der elementaren, diesem gesellschaftlichen Stück Reichtum, dieser elementaren Form, diesem Gegenstand des Reichtums, der allgemeinen Begierde, diesem behaupteten gesellschaftlichen Sachzwang, mal das ganz Unselbstverständliche aufzuzeigen. Also mal, wenn man so will, die Absurdität dessen, was mit dem Geld alles in die Welt kommt, wenn man sich auf den Standpunkt einer irgendwie vernünftigen Versorgung stellt. Die ganze Härte der Geldverhältnisse, wenn man sich mal auf den Standpunkt stellt, dass Arbeit eigentlich den Zweck hat, möglichst sie zu erleichtern und auf der anderen Seite möglichst viel Genuss von Reichtumsmitteln zu produzieren. Auch nochmal anders gesagt, die, wenn man so will, die Unsachgemäßheit, wenn man die Geldverhältnisse vom Standpunkt einer zweckmäßigen Organisation des gesellschaftlichen Reproduktionszusammenhangs betrachtet und will versuchen, so etwas wie den systematischen Charakter, also die Notwendigkeit der Widersprüche und der Gegensätze und der, wie so will, des Skandals Geld, mal moralisch gesprochen, den systematischen Charakter davon aufzuzeigen und zum Thema machen. Als zweites will ich zugleich damit Fingerzeige geben darauf, und das ist offenbar durchaus notwendig, auch keine Selbstverständlichkeit, nämlich ein paar Fingerzeige darauf, dass ohne Staatsgewalt, ohne eine eben über allen Interessen stehende Gewalt, die solche Geldverhältnisse organisiert, dieses so viel gelobte oder geschmähte ökonomische Mittel dieser Gesellschaft überhaupt gar nicht existiert, dass also im Geld, wenn man so will, in diesem ökonomischen Ding ein ganzes Gewaltverhältnis eingeschlossen ist. Also das für heute das Programm, wie gesagt, die Abteilungen Finanzkapital und Geld des Staates, also alles, was die auch die eventuell die Konkurrenz zwischen Staaten in Sachen Geld angeht, will ich zurückstellen und eventuell auf einer zweiten Veranstaltung, vielleicht auch an den aktuellen Finanzkrisen, Geschehnissen mal prinzipiell aufräumen. Also insofern hat das, was ich hier vortragen will, heute zwei große Kapitel. Das erste Kapitel heißt Geld und Markt. Also alles hat seinen Preis. Das ist da eigentlich das Schlagwort. Und das zweite Kapitel heißt das Geld und seine produktive Vermehrung. Also ohne Gewinne geht nichts. Dem Geld werden lauter Leistungen, gute Dienste zugeschrieben. Der allererste und allerelementarste heißt, als Tauschmittel vermittelt es und regelt es den ökonomischen Verkehr. Es ermöglicht also überhaupt, dass Güter getauscht werden und eröffnet für jedermann den Zugang zum Benötigten. Ist nicht abzustreiten, das tut das Geld ja auch. Das heißt aber dann umgekehrt auch, das Geld ist dann auch die leidige Schranke aller Bedürfnisbefriedigung. Das klingt sehr banal, das kennt jeder, ja, klar. Geld ist Bedingung für den Zugang zu dem, was man braucht und will. Zwar kann man sich alles mit Geld verfügbar machen. Das ist die eine Seite, aber die andere ist, das muss man auch. Also das Geld kauft alles, aber umgekehrt, man muss auch alles kaufen. So ganz banal, mit Geld geht alles, ohne Geld nichts. Das heißt immerhin, und da will ich als erstes den Finger drauflegen, vor jedes Bedürfnis ist also das Geld gestellt. Das heißt, nicht der Bedarf, nicht das, was jemand braucht oder möchte, entscheidet darüber, was er bekommt, sondern es ist einfach das gültige, das eherne, elementare Sachgesetz des Geldes, die Ausstattung mit den materiellen Mitteln, die es gibt, und die massenhaft vorhanden sind, die erzielt der Einzelne immer nur so weit, wie Geld vorhanden ist, wie sein Bedürfnis also zahlungsfähig ist. Geld steht also zwischen jedem Bedarf und den Gegenständen zu ihrer Befriedigung. Anders ausgedrückt, wenn es das Mittel der Vermittlung ist, dann trennt es auch jedes Bedürfnis von den Mitteln. Es unterstellt also die Trennung eines jeden von dem, was er braucht. Also nochmal anders ausgedrückt, es ist Zugangsmittel zu Gütern auf der Grundlage von Ausschluss. Warum reite ich so darauf rum? Zunächst einmal, weil die elementare volkswirtschaftliche Theorie oder auch Alltagsideologie das ganz anders auffasst, nämlich in der Art und Weise, dass sie ein Lob des Geldes als Tauschmittel ausspricht, dass sie nicht über die Notwendigkeit des Geldes, über den Zwang, eben auf Grundlage dessen, dass Geld auch trennt, reden, sondern das als Selbstverständlichkeit unterstellen. Na klar, alle Güter sind zunächst einmal dem Gebrauch der Verfügung entzogen. Tausch, Notwendigkeit, also sich verfügbar machen, als quasi Naturgegebenheit unterstellen, also die ganze eine negative Leistung des Geldes, dass es von den Gütern trennt, als Selbstverständlichkeit unterstellen und dann die andere Seite, ja dann ist das Geld das Zugangsmittel, als die große Leistung, den großen Dienst des Geldes, eben an dieser Naturgegebenheit, es muss getauscht werden, der Mensch muss sich die Güter alle erst verfügbar machen, über die verfügt er selbstverständlich erst einmal nicht, eben das als naturgegeben zu unterstellen. Diese gesellschaftliche Eigentümlichkeit, dass eben alles nur durch Geld verfügbar zu machen ist, das existiert an den Gütern selber als ihr Preis. Alles kostet Geld, das gezahlt werden muss, und im Preis ist eigentlich ideell das Geld schon als die entscheidende gesellschaftliche Bestimmung von jedem Gut präsent. Jedes Ding stellt im Grunde nur so etwas wie ein geldgleiches Quantum Reichtum vor, das eben zur Verwandlung in Geld, also zum Bezahlen, zum Einsammeln von Geld bestimmt ist. Das heißt, an allem zählt, unabhängig davon, was sich der Einzelne davon an Nutzen versprechen mag, nicht der Nutzen als der Reichtum, sondern der Geldcharakter. Alles ist, das ist jedem geläufig, letztlich Teil eines Vermögens, das aus den unterschiedlichsten Gegenständen bestehen kann. Die werden alle als Geldwert berechnet und bewertet, oder es liegt das Vermögen selber in Geld vor. Unter diesem Gesichtspunkt ist es gleichgültig, was es für ein Gut ist. Es ist entscheidend, was es kostet, oder umgekehrt, was es an Geld wert ist. Auch das klingt wieder so, naja, das ist halt so, das ist ja klar. Ich halte das nicht für selbstverständlich, weil es immerhin so etwas wie ein erstes, ziemlich vernichtendes Urteil über den Reichtum dieser Gesellschaft, über den Charakter des Reichtums einschließt. Es gibt alles, für jedes Bedürfnis sind eigentlich die Mittel vorhanden. Gibt eine ausgebreitete, eine entwickelte Güterwelt. Die Mittel der Bedürfnisbefriedigung sind total entfaltet. Aber die Befriedigung dieser Bedürfnisse ist von was ganz anderem abhängig, nämlich vom Geld. Also insofern, und das ist immerhin ein Urteil, was man vielleicht mal so als schon in dieser elementaren Form als Generalkennzeichnung des gesellschaftlichen Gegensatzes Geld, der im Geld existiert, nehmen soll. Es existieren eigentlich keine Schranken der Natur mehr. Die Naturbeherrschung ist ziemlich weit gediehen. Es gibt keine Bedürftigkeit im Hinblick auf die Fähigkeiten der materiellen Güterproduktion, der entwickelten Produktionsmittel, die gibt's, das gibt es alles, sondern es gibt eine andere große gesellschaftliche Beschränkung und die heißt, was eine Sache kostet. Dass die Unterschiede der Geldmenge, die einer besitzt, das entscheidet, was sich einer leisten kann oder nicht. Und auch daran will ich zwei kurze Invektiven gegen die Volkswirtschaftslehre und ihre Ausführung übers Geld anschließen. Die eine lautet, insofern könnte man mal Schluss machen mit dieser Mär, mit diesem Lügenmärchen, alles wäre knapp, qua Natur und Preis und Geld wären die adäquaten Mittel, um dann die Güterverteilung auf der Grundlage von Knappheit zu regeln. Das Geld ist eben selber der gesellschaftliche Vorbehalt gegen die Verfügung über das, was seiner materiellen Seite nach, seiner nützlichen Seite nach, seiner Güterseite nach überhaupt nicht knapp ist. Und ein zweites, eine zweite volkswirtschaftliche Auskunft, die wiederum am Geld einen Dienst und eine Leistung feiert, die heißt, ja, das Geld, das ist doch nützlich, das braucht's, weil es ist doch das passende, das verlässliche Wertmaß. Das ist klar. Wenn alles seinen Preis hat, also schon als Geldwert bemessen wird, wenn schon an jedem Ding sein Anspruch auf Geld soll es bringen, existent ist, wenn also schon unterstellt ist, eben, dass alles im Geld bemessen wird, dann ist auch das Geld, das davon getrennte Geld, das passende Wertmaß, auch hier also wieder als volkswirtschaftliche Lehre und Lob des Geldes schlicht die Umdrehung. Das, was das Geld seiner Natur nach ist, nämlich alles ist nur so viel wert, wie es Geld wert ist. Das als selbstverständlich zu unterstellen und dann zu sagen, ja, dann ist das Geld natürlich das passende, das richtige Maß dafür. Was ist es denn eigentlich, was dem Geld diesen Charakter verleiht? Was es so auszeichnet, was es im Gegensatz zu allen sonstigen Dingen auf der Welt zum Gegenstand des Bedürfnisses zu dem allgemeinen Ding macht, das jeder als den inkarnierten Reichtum ansieht und deswegen auch begehrt. Das, was das Geld auszeichnet, ist eins, nämlich die Eigenschaft der unmittelbaren universellen Austauschbarkeit gegen alles und jedes. Gegen alle Güter, egal welche, alles kann man sich eben, alles tauscht sich gegen Geld, umgekehrt. Das Geld ist insofern wirklich die, mal so, um es mal so zu sagen, die dingliche Potenz, sich alles und jedes materielle Ding verfügbar zu machen. Und als solches ist es eben, als dieses eigentümliche, gesellschaftliche, sachliche Ding ist es der inkarnierte Reichtum. Und das wirft schon wieder ein denkbar schlechtes Licht auf diese Gesellschaft. Mal ganz banal gesagt, es ist schon komisch, ausgerechnet das Geld, eben dieses Reichtumsmittel und Reichtumsmaß, trägt zum wirklichen Reichtum eigentlich überhaupt nichts bei. Es schafft nichts Konsumierbares, es schafft keine Produktionsmittel, es ist kein einziges Stück materieller Fortschritt. Es bedient nicht mal irgendein unmittelbares Bedürfnis. Also trägt nicht das Geringste zur wirklichen gesellschaftlichen Bereicherung bei. Und da, wo es noch materiell vorhanden sein muss, also als Gold und dann als Münze, da hat es überhaupt keinen nützlichen Gebrauchswert in dem Sinn und ist, soweit es eben Produktionsaufwand erfordert, eigentlich purer Abzug. Aber es hat eben seinen eigentümlichen gesellschaftlichen Gebrauchswert, nämlich es ist eigentlich getrennt von allen wirklichen Gütern, von allem Brauchbaren und Benutzbaren, die gesellschaftlich gültige Garantie, sich das, was materiell produziert wird, privat anzueignen. Und zwar in dem Maß, wie man Geld besitzt. Es ist also die verdinglichte Garantie, sich Reichtum verfügbar zu machen. Und das ist, und das ist seine einzige, aber eben die entscheidende gesellschaftlich offenbar unter diesen Verhältnissen nützliche Eigenschaft, nämlich, dass es diese ökonomische Zugriffsmacht, diese private Verfügungsmacht über gesellschaftlichen Reichtum jetzt gültig und gesellschaftlich verbindlich verkörpert. Ein Blick auf die andere Seite, nämlich die Güter, die Waren, diese, wenn man so will, gesellschaftliche Macht des Geldes, diese ökonomische Leistung, über alles privat verfügen zu können, hat zur Voraussetzung, dass eben der Reichtum, soweit er materiell vorliegt, nicht allgemein gesellschaftlich verfügbar ist, sondern dass die Verfügung des einen eigentlich der Ausschluss aller anderen ist. Insofern definiert das Geld auch den Reichtumscharakter der Güter. Das klingt wieder so selbstverständlich oder ist jedem geläufig. Na klar, alles ist Privateigentum, über das der, dem es gehört, frei verfügen kann, egal für welches Bedürfnis es gut sein mag. Für den Eigentümer jedenfalls hat alles Wert nur oder ist Reichtum als geldgleiches Ding. Also soweit es den anerkannten Anspruch repräsentiert, über ein Stück Reichtum ausschließend zu gebieten, dass sich andere eben erst durch Geld hergeben, verfügbar machen müssen. Das ist eigentlich im Preis jeden Guts ausgesprochen. Und weil das Geld mit diesem Charakter hat, weil es also über die Teilhabe am Reichtum entscheidet, selber keinen schafft, sondern eben Verfügung garantiert, ist es auch der allgemeine Gegenstand der Begierde. Also Verfügung über Geld, Bereicherung eigentlich vor und gegen alle anderen Bedürfnisse, unabhängig davon, für welches materielle Bedürfnis eben jetzt, welches da der Zweck ist. Also dieses über Geld verfügen ist der erste und für jedermann verbindliche und sachnotwendige Zweck in der Gesellschaft. Also mal emphatisch gesagt, eigentlich steht der Geldbedarf vor jedem Lebensbedarf. Andersrum gesagt, Geldbedarf, das Bedürfnis nach Geld, steht damit auch im Gegensatz zur zweckmäßigen Bedürfnisbefriedigung. Also zur produktiven und konsumtiven Erledigung eben dieses Lebensbedarfs. Will man nur darauf hinweisen, was da für Eigentümlichkeiten daraus folgen. Also die Konsumtion zum Beispiel, der Verzehr von Gütern, also die Nutzung der Mittel, die eben, denkt man, für genau solche Bedürfnisse produziert werden. Der erfüllte Zweck, also von Reichtum sein Genuss, ausgerechnet das hat den Charakter unter Geldverhältnissen von Verarmung, von Geld weggeben, von Vermögensverzehr. Deshalb gilt auch allenthalben in der Gesellschaft wegen Geld, naja, man versagt sich was. Man hält Geld fest, man hat es nicht. Erzwungen bei der einen Seite, eben bei vielen, weil sie kein Geld haben, woanders aber als Mittel der Bereicherung, eben um Geld zu harten festzuhalten. Der Zweck des Güterproduzierens ist damit, und auch das gilt wieder als selbstverständlich, Gelderwerb. Bekannt, alle Güter kommen in die Welt als Geschäftsartikel, produziert wird also, um sich durch Verkauf Geld anzueignen. Und den, der da produziert, der dann der Eigentümer ist, den interessiert eigentlich nur die Zahlung und nicht der Artikel selber. Soweit er nützlich ist, ist eben für andere das eigentlich die Basis für den eigentlichen Zweck, nämlich Realisierung des Preises, also des Geldwerts, also Verwandlung in Geld. Und alle nützlichen Dinge als solche Güter, eben als Waren, sind in der Hand des Verkäufers, also auch nur so viel wert, wie er dafür Käufer findet. Und umgekehrt heißt das für den Käufer wiederum, nur wenn er den Geldzweck des Eigentümers bedient, kommt er an die benötigten Güter. Das schließt immerhin einen sehr elementaren und alltäglich von jedem leidig erfahrenen Gegensatz ein, nämlich den von Käufer und Verkäufer. Für den einen soll das Ding möglichst wenig kosten, für den anderen soll es möglichst viel Geld einbringen. Also was für den Käufer leidige Bedingung ist, für den Verkäufer der Zweck. Und was für den einen seine Schranke ist, nämlich die Zahlungsfähigkeit seines Bedürfnisses, das ist für den anderen das auszunutzende Mittel. Also mal billig und wieder mit einem gewissen moralischen Unterton vielleicht gesagt, im Geld ist eigentlich versachlicht, dass zulasten anderer sich bereichern der gültige Zweck ist, wenn es darum geht, Geld zu erwerben. Aber es ist nicht nur so, dass auf dem Markt dieser Gegensatz zwischen Käufer und Verkäufer existiert, sondern der Markt stellt bekanntlich auch die Verkäufer eben als private Anbieter als Privateigentümer, die da ihre Geschäftsartikel zum Verkauf anbietet, im Gegensatz zueinander. Der Markt, auf dem Markt findet eigentlich ein Kampf darum statt, wer verkauft und wer den verlangten Preis auch erzielt, wer schafft es, die beschränkte Zahlungsfähigkeit auf sich zu ziehen und wer schafft es nicht, der unterliegt. Also ich im Geld, in der Konkurrenz der Verkäufer eingeschlossen, dass es heißt, sich gegen andere, die dasselbe wollen, durchzusetzen und dafür zu sorgen, dass die auf der Strecke bleiben, also seine eigenen Waren statt denen des anderen an den Mann zu bringen. Auch da wieder, also ihr merkt schon, ich will solche Selbstverständlichkeiten einerseits aufführen und ihnen zugleich das Selbstverständliche nehmen. Da wieder heißt es ja, na klar, das ist so und das gehört sich ja auch so. Ich meine, als erste vorläufige Zusammenfassung dessen, was ich sagen will, was das Geld für Verhältnisse stiftet, ist das, was ich hier als Markt gekennzeichnet habe, unter Gesichtspunkten einer vernünftigen Versorgung absurd. Der ganze gesellschaftliche Stoffwechsel, der so vermittelt wird, es wird verkauft und es wird gekauft, die Verkäufer konkurrieren und Käufer und Verkäufer stehen in einem eben konkurrierenden Gegensatz zueinander. Das ist eigentlich das Gegenteil irgendeiner Sorte, wenn man so will, vernünftiger Arbeitsteilung oder Kooperation, das Gegenteil von nach Bedarf irgendwie gesellschaftlich organisiert sich versorgen. Anders gesagt, das Geld stiftet keinen allseitigen Nutzen, schon gar keine ordentliche Arbeitsteilung, sondern als Mittel und Zweck des Warenverkehrs, also des Austauschs auf dem Markt, noch jenseits davon, wo ich dann noch was dazu ausführen will, was da am Gegensatz von die einen haben viel Geld und die anderen haben wenig Geld existiert. Überhaupt das Geld als Mittel und Zweck des Warenverkehrs und Austauschs auf den Markt gestaltet eben diesen gesellschaftlichen Verkehr zu einem einzigen Kampf um Aneignung von Geld eben als diesem gültigen privaten Zugriffsmittel. Also die da agieren, Käufer, Verkäufer, machen sich eigentlich gegenseitig und gegeneinander zum Mittel ihres Privatinteresses an Geld beziehungsweise an der Verfügung über Geld zwecks Kaufen dessen, was man braucht oder will. Nochmal anders gesagt, der gesellschaftliche Austauschverkehr besteht eigentlich darin, andere laufend auszuschließen, andere auf der Strecke bleiben zu lassen, sich Geld anzueignen, die Angewiesenheit auf Güter auszunutzen für Privatbereicherung. Gut, immerhin und soweit ist das also schon wieder sowas wie ein Gegenteil dessen, was in der volkswirtschaftlichen Theorie seit Adam Smith den Markt, den Marktverhältnissen, dem Geldverhältnis zugesprochen und als Leistung attestiert wird, nämlich dass da auf dem Markt eine unsichtbare Hand eigentlich einen nützlichen, den überhaupt nützlichen Verkehr unter den Gesellschaftsmitgliedern ermöglicht und für eine passende Verteilung und Zuteilung sorgt. Von daher ist hier eigentlich schon klar, dass Geld überhaupt keine gesellschaftliche Selbstverständlichkeit oder ein Beschluss oder eine freie Übereinkunft irgendein Beschluss zweckmäßigen Wirtschaftens zugrunde liegt, sondern dass als dieses sachliche Ausschlussverhältnis, also dieses Zugriffs- und Ausschlussverhältnis, was da im Geld vorliegt, dass es insofern ein ökonomisches Machtverhältnis ist, das durch staatliche Gewalt, durch staatliche Rechtsordnung, durch staatliche Aufsicht eingerichtet und geschützt ist. Der Staat stiftet ja nicht nur die Eigentumsordnung und sorgt dafür, dass Privatverfügung ins Recht gesetzt ist und mit Rechtsgewalt gesichert ist, dass also Respekt vor dem Privateigentum auch gültig ist, was es immerzu braucht, eben weil Privateigentum zugleich Ausschluss aller anderen ist, sondern der Staat verordnet ja auch und macht es gültig, das Geld als dieses von allen Gütern getrenntes Reichtumsmittel. Das ist klar, das ist begehrt, die Aneignung ist immer strittig, weil es eben als dieses Ding ein Stück ökonomischer Macht ist. Also ist es, und das braucht es auch, staatlich geschützt und als dieses Reichtumsding, als allseits anerkanntes und ausschließendes Reichtumsmittel und eben auch gültiges Reichtumsmaß, funktioniert es nur auf der Grundlage ständiger staatlicher Beaufsichtigung und Betreuung. Also von wegen, das Geld wäre so etwas wie eine gesellschaftlich zweckmäßige Konvention, so etwas wie ein nützliches Ding, auf das sich alle geeinigt hätten, weil es eben so nützlich ist. Es ist nach der Seite hin das Werk in einer ganzen, sich für diese Verhältnisse, für dieses Ding und seine Sachgesetzmäßigkeiten stark machenden obersten Staatsgewalt. Das wäre das eine Kapitel, was ich hier vorstellen wollte. Das zweite Kapitel, wie ja schon gesagt, steht, wenn man so will, unter der Überschrift das Geld und seine produktive Vermehrung. Also ohne Gewinn geht nichts. Kurzen Schluck trinken. Es ist klar, wo es ums Geld geht, als dem Reichtumsgegenstand, da gibt es eigentlich nur eine Bestimmung dafür, wie sehr einer über Reichtum verfügt oder nicht, das ist die Menge des Geldes. Da geht es also um Bereicherung. In diesem banalen Sinn möglichst viel davon, und zwar getrennt vom Wofür. Also wie gut das gelingt, wie viel einer hat, das entscheidet erstens über seine Lebensqualität und zweitens ist deswegen vor jeder Lebensqualität dieser Imperativ mehr davon eigentlich das gültige, das jedermann geläufige, selbstverständliche Gesetz. Mit Geld steht also der gesellschaftliche Zweck fest, eben mehr davon jenseits aller Bedürfnisse. Auch das wieder, was Eigentümliches und gerade weil es so geläufig ist, mal auch von außen zu betrachten ist. Reichtum, also Bereicherung, schon in diesem Wort selber ist das enthalten. Ist also nicht, was brauche ich, was braucht die Gesellschaft insgesamt, sondern wie kann ich mir möglichst viel Geld aneignen. Das ist also dann auch der Zweck des Produzierens und klingt banal und vertraut und führt aber zu ziemlich brutalen Konsequenzen. Nämlich der ganze Zweck ist, der Produktion möglichst viel gesicherte private Verfügungsmacht zu produzieren. Ich will einen kleinen Zwischenblick eben deswegen, weil dieses, ja, das ist ja klar, es geht ums Geld und mehr davon ist da der Zweck, weil das so selbstverständlich ist, einen Blick auf die kulturkritischen Einwände dagegen werfen. Weil so ist es ja nicht, dass es nicht Kritik daran gäbe. Und die lautet billig und man hört sie des Öfteren von den Kanzeln oder liest sie ja auch in der Zeitung, die heißt, alle sind so hinterm Geld her. Das ist eine anerkannte und unter den alles beherrschenden Geldverhältnissen sehr geläufige Materialismuskritik. Ich will dazu nur 4 knappe Argumente sagen. Erstens wird hier das, was im Geld selber als, wenn Sie will, gesellschaftlich gültiger Sachzwang vorliegt, als das waltende Prinzip, als die Organisation des ganzen gesellschaftlichen Lebensprozesses, das in ihm gültig gemachte Notwendigkeit, sich ums Geld zu kümmern, aufs Geld verdienen zu achten, hinterm Geld her zu sein, also um es nochmal aufzunehmen, behandelt, wie wenn es eine bloße, verkehrte Einstellungsfrage wäre. Ginge es denn nicht auch mit ein bisschen mehr Abstand davon? Könnte man sich nicht auch, und dann kommt ja meist etwas aus den höheren Etagen, ein bisschen mehr um Werte und sonst was kümmern? Zweitens, es ist deswegen auch gar kein Plädoyer dafür, na, wenn alle so sehr hinterm Geld her sind, und das ist so verwerflich, dann nichts wie weg mit dem Geld. Sondern es ist ein Plädoyer für Zurückhaltung, für Beschränkung auf Basis des Geldes. Man kann doch Verzicht tun. Man sollte doch nicht so gierig sein. Dabei wird, und das ist mein dritter Einwand, der ganze Unterschied, das Kind für diesen Mann ist hinterm Geld her. Der unterschiedliche Geldbedarf, das ist für die einen heißt, naja, das ist mehr, weil sie wirklich zu wenig haben. Zu wenig, um sich ein normales, ein nach den gültigen Maßstäben eigentlich mögliches, ordentliches Leben leisten zu können. Also der Geldbedarf, der da heißt, ich muss Geld verdienen. Und dieses hinterm Geld sein für eine andere Abteilung, das heißt, da gilt es Geldreichtum wirklich zu vermehren. Dieser ganze Unterschied wird in dem Spruch, alle sind hinterm Geld her, einfach erschlagen. Und wenn es bloß das wäre, dass eben dieser Gegensatz getilgt wäre, Geld verdienen müssen und Geld vermehren als Zweck, ausgerechnet das Letztere, eben das Geld vermehren, wird ja dann, wenn man wieder ein Stück von diesem moralischen Sinnspruch Abstand nimmt und es als ökonomische Leistung oder als gesellschaftliche Tat würdigt, sehr schnell unterschieden in, naja, auf der einen Seite mag es Profitstreben sein, aber auf der anderen Seite ist es ja eine nützliche, eine gesellschaftlich anerkannte, sogar so etwas wie eine soziale Tat, dann heißen dieselben, wo man sagt, man soll nicht so hinterm Geld her sein, Arbeitgeber und schaffen Arbeitsplätze. Und die gibt es bekanntlich ohne Wachstum und ohne dass in Sachen Geld alles stimmt, gibt es die ja nicht. Der Erwerb von Geld. Ich will jetzt über den Unterschied von die einen verdienen Geld und die anderen bieten Gelegenheiten zum Geld verdienen und organisieren ein ganzes Unternehmen noch nicht reden. Obwohl jeder merkt, dass es in dem, was ich jetzt ein paar Ausführungen machen will, durchaus eingeschlossen ist. Ich will erstmal generell sagen, dass wenn es ums Geld als Zweck der Produktion geht, der Erwerb von Geld als es werden verkäufliche Güter produziert und das ist der ganze Zweck des Produzierens, das bestimmt dann auch den Charakter der Arbeit, so wie jetzt und in anderen entsprechenden Verhältnissen, Geldverhältnissen gesellschaftlich vorliegt. Worauf es beim Arbeiten ankommt, ist eben möglichst viel Verkäufliches zu produzieren. Schon wieder so eine Banalität. Klar, das ist es, was an der Arbeit, was an der ganzen Produktion zählt. Austauschbares, eben Verkäufliches. Die Geldwertigkeit jedes Dings ist das Entscheidende, worauf es ankommt. Und das heißt immerhin, dass an allem, was da produziert wird, an allem, was da an Arbeit geleistet wird, eigentlich nach dieser Seite hin eben und nach der entscheidenden gesellschaftlichen als Reichtum in Geld bewerteten Seite hin, eigentlich bloß zählt das, was an Zeit und Mühe aufgewendet wird. Das, was es eben im Vergleich zu anderen Produkten, zu anderen Waren, an Aufwand gekostet hat, dieses Ding herzustellen. Dieser Aufwand wird im Geld gemessen, das bestimmt den Preis und das vergleicht eben die eine Ware mit allen anderen. Dass also Arbeit auch noch was Nützliches herstellt, ist eigentlich bloßes Mittel, um eben mit diesem in dem Ding drinsteckenden und bewerteten Aufwand auf dem Markt zu bestehen. Also dieser Aufwand, soweit er gesellschaftlich dann auf dem Markt im Verkauf honoriert wird, eben der ist Geld wert. Und der eröffnet dann auch Anrecht auf jedes andere Produkt in entsprechender Größenordnung. Also das Geld misst diesen Aufwand. Es vergleicht die verschiedenen Güter danach und verleiht dem Eigentümer dann die entsprechende Potenz, sich anderer Güter gegen Geld zu bemächtigen. Na ja, klar. Aber nur so viel mal dazu. Es schlägt doch eigentlich das blindeste Auge. Also dieser Aufwand, also die Arbeitsmühe, erstens in gar keinem Verhältnis steht zu dem, was Arbeit eigentlich an nützlichen Gütern schafft. Also was an diesen Dingern an nützlichen Eigenschaften sind. Zweitens, wenn es eben um diesen unmittelbaren materiellen Nutzen aus der Arbeit ginge, dann wäre doch der Zweck eigentlich des Produzierens ein bisschen ein anderer, ein gegensätzlicher, nämlich ausreichend Güter mit möglichst wenig Aufwand herzustellen. Also eine angemessene Versorgung hinzubringen, und zugleich eine mögliche Erleichterung und Verringerung des Aufwands fürs Lebensnotwendige für alle hinzukriegen. Und das wäre ja und ist ja auch seiner materiellen Seite nach eigentlich gar nicht mehr so furchtbar schwierig, eben weil sich, wo ich schon darauf hingewiesen habe, mit der Entwicklung von Produktivkräften, mit der Aneignung von Natur, mit der Beherrschung qua nützlicher Anwendung von Naturgesetzen, eigentlich die Trennung dessen, eben was man an Aufwand treiben muss, von dem, was dieser Aufwand alles an Nützlichem zustande bringt, sehr weit gediehen ist. Und ausgerechnet, eben wo das so weit gediehen ist, wo diese Potenzen ja durchaus entfaltet sind und auch laufend weiter entfaltet werden, ist es gar nicht für diesen Zweck, sie eben für Arbeitserleichterung und mehr Güter gleichzeitig auszunutzen, sondern eigentlich für den Zweck Geldaneignung, und da zählt das Gegenteil. Nämlich wie viel Arbeitsaufwand getrieben wird und wie viel geldgleiches Eigentum dadurch produziert worden ist. Auf einen zweiten Eigentümlichkeit eben dieser Sorte gesellschaftlicher Arbeit, wenn es heißt, es wird für Geld, fürs Verkaufen von Waren produziert, will ich hinweisen. Produziert wird privat und das heißt zwar für den Bedarf mit Blick auf den Verkauf, also für den Markt, aber eigentlich ohne vernünftige Bedarfsfeststellung, eben getrennt vom Markt. Dort, wo die Güter dann verkauft werden, da werden dann die eben in privaten Unternehmen, in konkurrierenden Unternehmen produzierten Waren einem praktischen Vergleich ausgesetzt, was sie wert sind, also eigentlich nachträglich wird festgestellt, was gesellschaftlich notwendiger Aufwand war, ob überhaupt ausreichend zahlungsfähiges Bedürfnis vorliegt und ob der Arbeitsaufwand dem entspricht, was dann der Konkurrent an Aufwand getrieben hat. Und es gilt geradezu als die fortschrittfördernde Vernunft der Konkurrenz. Dass auf diese Art und Weise Betriebe eben auf dem Markt mit ihren Gütern darum konkurrieren, was jetzt notwendiger Aufwand war, was sich verkaufen lässt und wo auf der anderen Seite ein Aufwand für nicht entsprechend geldwert beurteilt wird. Das weiß ja jeder, auch dazu gibt es wieder diese Ideologie, na Konkurrenz ist doch nützlich, der Stachel der Konkurrenz, der fördert doch den Fortschritt. Deshalb mal ein anderer Blick auf diese Konkurrenz. Eigentlich fällt die Konkurrenz laufend das Urteil, diese und jene Privatproduktion war nicht nützlich. Die bringt kein Geld, nicht den erwünschten Preis, entweder ist zu viel da oder andere produzieren besser und billiger. Und dann war der ganze Aufwand nichts wert. Also schon als alltägliches Urteil der Konkurrenz auf dem Markt heißt es, hier ist gesellschaftlicher Einsatz, hier ist Arbeitseinsatz verschwendet. Es ist geradezu Zweck, die entsprechenden produktiven Anstrengungen an anderer Stelle zu entwerten, wurscht, was die jetzt alles Nützliches gemacht haben sollen. Im großen Stil dann in Krisen, Da ist auf der einen Seite lauter unverkäufliches Zeug, das dann für nutzlos, nicht verkäuflich, also wertlos befunden wird und entsprechend dann verrottet. Und auf der anderen Seite gibt es lauter Bedarf, der deswegen, weil keine nicht genügend Zahlungsfähigkeit da ist, auch nicht bedient wird. Also so gesehen ist das, was da als Stachel der Konkurrenz gelobt und als leistungsförderndes Prinzip der Gesellschaft hochgehalten wird, eigentlich gesamtgesellschaftlich gesehen ein riesiges Verschwendungswerk von Arbeitspotenzen und Arbeitsanstrengung auf der einen Seite und auf der anderen Seite gleichzeitig ein massenhafter Entzug von Produkten, denen, die sie durchaus gebrauchen können. Ich spare mir mal Ausführungen, vielleicht gibt es ja dann doch noch eine Diskussion zu dem, was diejenigen, die sich vielleicht in Schulungsdingen, also in Marx-Schulungen auskennen, was da immer an Geheimnissen um die sogenannte Arbeitswertlehre von Marx getrieben wird oder was auch in der bürgerlichen Volkswirtschaftslehre als die Arbeitswertlehre von Marx rumgeistert, stelle ich mal zurück, weil ich noch ein paar Ausführungen machen will über die Konsequenz des Geldverhältnisses, die jetzt eigentlich vorbereitet ist, die ich als eben das, was, naja, marxistisch Klassengegensatz heißt, was gutbürgerlich heißt, es gibt abhängige Arbeitnehmer und es gibt freie, selbstständige Unternehmer. Das, was heißt, auf der einen Seite ist die Wirtschaft, auf der anderen Seite sind die von der Wirtschaft Abhängigen. Ich will das mal so einleiten. Wenn die Eigentümlichkeit an der Produktion für Geld heißt, hier eröffnet Aufwand, Arbeitsmühe, produktive Zeit und Intensität von Arbeit eröffnet hier Anrecht auf private Verfügungsmacht über Reichtum. Das ist der Zweck. Das wäre eigentlich, diese Bestimmung wäre absurd, wenn man sich das so denken täte, naja, alle produzieren privat immer mehr, um dann an andere zu verkaufen und die treiben auch immer mehr Arbeitsaufwand und alle arbeiten nur immer mehr und am Ende hat dann ja doch keiner was anderes davon, als dass er mehr Arbeitsmühe hat und sich gegen andere austauscht, die auch immer mehr Aufwand treiben. Und so ist es ja auch gar nicht. Das weiß ja jeder. Es ist ja gar nicht so, dass alle produzieren und auf den Markt gehen, sondern eben, es ist sehr einseitig verteilt, der quantitative Unterschied beim Geld macht eigentlich einen qualitativen Unterschied bei den Gesellschaftsmitgliedern, nämlich wer mit Geld die Macht hat, sich zu bereichern und wer durch Geldmangel prinzipiell beschränkt wird. Also an dieser Frage scheiden sich die Geister und sehr notwendig. Auf die Arbeit bezogen heißt das, diese von mir gekennzeichnete gesellschaftliche Bestimmung, dass da Arbeitsaufwand für verkäufliches anzueignendes eben Eigentum für verkäufliches und für Aneignung von Geld getrieben wird. Die sind nämlich gegensätzlich verteilt, das Geld scheidet eigentlich und unterscheidet die gesellschaftlichen Charaktere in der Produktion. Geldbesitzer auf der einen und Arbeiter auf der anderen Seite. So, da will ich ein paar Ausführungen dazu machen und auch da wieder, so geläufig das erscheinen mag, ein paar Schlaglichter, vielleicht etwas anderer Art drauf werfen. Also was heißt das für die einen arbeiten für Geld? Eigentlich fungiert das Geld da als ein sachliches Erpressungsmittel. Es ist klar, der Mensch muss kaufen, die Preise liegen fest, er muss zahlen, wenn er konsumieren will, also muss er Geld verdienen, wenn er keins hat. Immerhin, mitten unter den Verhältnissen, wo Warenberge in den Schaufenstern zu besichtigen sind, eine eigentümliche Bestimmung des Arbeitens, nämlich des Zwangs zum Arbeiten. Ihr bestimmt nicht das Bedürfnis als solches, das Arbeiten, sondern der Mangel an den dafür erforderlichen Mitteln. Der stiftet Zwang zum Arbeiten. Also Arbeit gegen Geld, wenn man so will, dieser Inbegriff unserer Leistungsgesellschaft. Ja, man tut seine ordentliche Arbeit und dafür kriegt man dann auch einen, vielleicht dann nicht ganz gerechten, aber im Prinzip eben einen auf die Leistung bezogenen Lohn. Also dieser Inbegriff der Leistungsgesellschaft, der hat in sich. Auch mal da so rum gesagt, ja, da kriegt jemand, bezieht ein Einkommen, Geld für seine Reproduktion, dass er sich mit seiner Arbeit verdient. Und das ist das Ergebnis seiner Arbeit, das für den, der da arbeitet, einzig zählt. Das heißt, erstens nach der Seite seiner Konsumtion hin, hier bestimmt also nicht das Bedürfnis, sondern der Mangel. Andersrum, das, was er dann an Lohn kriegt, das muss dann aber auch reichen, da muss er sich halt einteilen. Nach der anderen Seite, was er mit seiner Arbeit also zustande bringt, was aus seiner im Unternehmen abgeleisteten Arbeit eigentlich an geldwerten Produkten rauskommt, das geht ihm eigentlich gar nichts an. Zwar schafft diese Arbeit eben entsprechend organisiert lauter Warenprodukte, die zu Geld gemacht werden, aber das sind nicht seine. Also er erhält Geld für seine Arbeit, aber keine Verfügung über den Ertrag seiner Arbeit. Diese Differenz ist überhaupt der ganze Witz. Also diese Trennung vom Geld, was er kriegt, und von geldwerten Produkt, was er zustand bringt. Sein Geldeinkommen ist auch gar nicht mehr anzusehen, was er eigentlich und wie viel und mit welchem Aufwand produziert. Ganz banal, das Produkt seiner Arbeit ist fremdes Eigentum, das jemand ganz anders gehört, eben dem, der ihn arbeiten lässt und der es dann gegen Geld verkauft. Zumal nochmal so rumgesagt, zwischen die Arbeit, die ja eigentlich Gegenstände der Bedürfnisbefriedigung schafft, und zwischen die Bedürfnisgegenstände, die er dafür braucht, die produziert werden, ist also die Eigentumsfrage gestellt. Und das ist am Arbeitsverhältnis eigentlich die systembedingte, durchs Geld garantierte Trennung. Der Grund ist bekannt, nämlich weil eben die, die da arbeiten, von den notwendigen, von den entscheidenden Mitteln dafür qua Eigentumsordnung getrennt sind, alle Umstände ihrer Arbeit treten ihnen eigentlich als Eigentum in der Hand anderer, eben von Geldbesitzern gegenüber, als der berühmte Arbeitsplatz, der eben da fix und fertig als Ensemble von Anforderungen entgegentritt. Also das hohe Gut Arbeitsplatz ist eigentlich nichts anderes eben als dieses Ensemble von gar nicht durch ihn bestimmten Anforderungen und an deren Erfüllung geknüpfte Bezahlung, in der eben der Zweck der anderen Seite, die ihn da bezahlt, eingeflossen ist. Nochmal anders gesagt, was da der Arbeiter, also der eben, der da beschäftigt wird, für den, der ihn beschäftigt, zu leisten, bereit und fähig ist, um wie er gebraucht wird, das entscheidet über seinen Geldverdienst. Also als Konsument muss er sich einteilen und als arbeitender Mensch wird er eingeteilt. So kurz und billig, er ist aufs Verdienen angewiesen. Ohne selbst die Macht zu haben, überhaupt am Verdienen von Geld groß zu drehen. Und anders gesagt, dieser im Geld immanente Widerspruch, das, was ich vorhin mal sagen wollte, mit Konsumtion gilt und ist unter Geldverhältnissen sowas wie immer ein Stück Verarmung, Geld weggeben. Dass das so zu Buche schlägt, das fällt hier ganz auf die Seite des Arbeitenden, nämlich der zehrt ständig das, was er verdient in seiner Konsumtion auf und gibt es aus und muss deswegen wieder arbeiten, um neues Geld zu verdienen. Die andere Seite, derjenige, der über genug Geld verfügt, der investiert es bekanntlich, das ist erklärtermaßen der eigentliche Witz, der bestimmende Zweck, die gute gesellschaftliche Verwendungsweise von Geld, wenn es nur genug vorhanden ist, nämlich das Investieren, das Schaffen von Arbeitsplätzen, nach der anderen Seite das Wachstum zustande bringen, Geldwachstum. Das ist sowas wie der Sachzwang und das anerkannte Interesse des Produzierens, der Organisation der Produktion durch diejenigen, die wirklich über die entscheidenden Mittel verfügen. Der also, der genügend Geld hat, hat damit auch die Macht, eine Produktion aufzuziehen und sich über die Aufstellung eines Unternehmens mit den entsprechenden Bedingungen, mit der entsprechenden Organisation, mit seinem entsprechenden Kommando, sich der Arbeit anderer zu bedienen, um sein Eigentum mal ganz billig vermehren zu lassen. Also wo Geld nötig ist zum Leben, das sichert Verfügung über genügend Geld. Auch die ökonomische Macht, eben über die Bedingungen der Arbeit als eigenes Eigentum zu verfügen und damit das Kommando über die Arbeit anderer materiell auszuüben. Also Geld, so gesehen, garantiert die Aneignung eben von den Leistungspotenzen der Arbeit als Mittel der eigenen Bereicherung. Das kann man natürlich ideologisch deswegen, weil es als gesellschaftlich gültiges Verhältnis, Geldverhältnis existiert, auch umdrehen. Weil es überhaupt die einzige Weise ist, wie eben Güter in die Welt kommen. Also sowas wie die unerlässliche Bedingung allen Produzierens ist, dass es sich eben auf die Art und Weise für den, der die Produktion aufzieht, auch lohnt. Dann kann man es auch erstens als geeignetes, überhaupt das passende Mittel angeben für alle Güterproduktion. Aber von wegen, erstens schlägt sich das ja nieder als der Gegensatz von Lohneinkommen als Kost, von Lohneinkommen eben mehr Geld kriegen und möglichst wenig dafür arbeiten, als Zweck von der einen Seite, kontra Lohnkost. Zweitens erklärt sich so auch, was vom Standpunkt eines Einzelnen eigentlich verrückt wäre, nämlich dass alle Fortschritte des Produzierens gar nicht auf Ersparung an Aufwand und Steigerung des Genusses hinauslaufen, sondern eher aufs Gegenteil. Die Arbeitsanstrengungen und eben der geldwerte Nutzen daraus sind auf gegensätzliche Pole verteilt. Die Differenz von Geldzahlung für Arbeitskräfte, also damit auch von die Differenz von was man übers Geld zahlen, dann von denen an Leistung einfordern und sich organisieren kann, eben unter Geld werden Leistung, die man dazu organisieren vermag, das ist überhaupt der ganze Zweck, gemäß dem dann Arbeitskräfte auch angewendet werden. Und bekanntlich kann von dieser so organisierten Arbeitsleistung dann ein Unternehmer bekanntlich nicht genug kriegen. Immerhin, ich will daran erinnern, der ganze Fortschritt hat ja nicht dazu geführt, dass die Debatte, nur um mal den Punkt zu nehmen, über die Arbeitsverhältnisse mag ich im Einzelnen gar nicht reden, die sind ja bekannt, aber nur mal die Debatte und ihre Konsequenzen, dass diese Debatte über die Arbeitszeit mal beendet ist und es heißt, naja, 35-Stunden-Woche und wenn man was dran ändern will, es geht auch mit weniger. Im Gegenteil, es ist klar, es wird sachzwangmäßig begründet, es wird dann praktisch durchgesetzt und richtig zum ehernen Gesetz von Tarifrunden und von Beschäftigungspakten und so weiter gemacht, dass es heißt, es ist doch wohl klar, es muss länger für weniger gearbeitet werden. Und das mitten in einer Gesellschaft, wo eigentlich allbekannt ist, dass mehr Güter in weniger Zeit kein technisches, also materielles Problem darstellen. Es ist eben diese Sorte Organisation einer geldvermehrenden Produktion keine Kalkulation mit nützlichem und notwendigem Aufwand, sondern ein einziger Stachel, eben diesen Arbeitseinsatz mit diesem Zweck möglichst erfolgreich und ertragreich zu organisieren. Und damit ist ein weiterer Widerspruch in der Welt, der es in sich hat. Einerseits, wie gesagt, nur die Dauer, die Intensität des Aufwands, der in den Produkten vergegenständlichte Arbeitsaufwand zählt, also ist das Interesse, möglichst viel arbeiten lassen, wenn man möglichst viel verkaufen will. Andererseits gibt es wegen der Konkurrenz auf dem Markt, wo dieser Aufwand verglichen und im Preis realisiert wird, wo es also heißt, ich muss verkaufen und zwar gegen andere, gibt es den Stachel, eben immer mehr, immer billiger zu produzieren. Den Aufwand für die einzelne Ware, die Stückkosten zu reduzieren. Und das ist ein Widerspruch, der auf jeden Fall mal zu Lasten der Arbeitenden geht. Bekanntlich ist effektiver Arbeiten, also eben Produktivkräfte entwickeln, im Unternehmen rationalisieren, verbesserte Maschinerie, die mehr Waren mit geringerem Aufwand herzustellen erlaubt. Also effektiver arbeiten, das wird nicht zur Erleichterung, sondern zur Kosteneinsparung bei den Lohnkostenbetrieben, also zur Einsparung von bezahlten Arbeitskräften. Eben damit man mehr verkaufen kann. Die Steigerung der Potenzen der Arbeit bringt also deshalb und so gesehen auch gar keine Erleichterung für den Arbeitenden, sondern ein anderes Ergebnis, eigentlich mehr Arbeit der einen, flexibleren Einsatz je nach Unternehmensbedarf und Einsparen, überflüssig machen, ausstellen von anderen, um so aus der Gesamtbelegschaft mehr Geldertrag rauszuwirtschaften. Ich will da noch eine kleine Bemerkung machen, weil es eben immer heißt, naja, aber diese Verhältnisse, dieser Stachel des Geldes, dieser Stachel der Konkurrenz sorgt doch für gesellschaftlichen Fortschritt, für es wird immer mehr, immer billiger produziert. Das eine eben, was ich jetzt gerade sagen wollte, ist ein Blick in die Konsequenzen für die Arbeit, für die Arbeitenden, führt zu einem ganz anderen Ergebnis. Ich will noch eine zweite Bemerkung dazu machen. Es ist schon was Eigentümliches und blamiert diese Art der Produktion und die viel gelobte Entfaltung der Produktivkräfte, die sie mit sich bringt, dass für einen Kapitalisten die schlichte Erpressung, für dasselbe Geld länger zu arbeiten und schlicht den Lohn pro Stunde zu senken, denselben ertragreichen Dienst tut wie die ganze Steigerung des Wirkungsgrads der Arbeit, der auch nur dafür verwendet wird, eben um die einen entsprechend immer noch lang genug arbeiten zu lassen und andere auszustellen. Eine weitere, wenn man so will, skandalöse Eigentümlichkeit dessen, was hier Fortschritt, Produktionsfortschritte unter Geldverhältnissen heißt. Bekanntlich zwingen sich Unternehmer diese Maßstäbe, diese was kostet das Produzieren, wie schnell, wie leicht lassen sich Waren herstellen, also auf den Markt werfen und billiger verkaufen als andere. Diese Maßstäbe zwingen die sich per Konkurrenz wechselseitig auf. Produktivkraftverbesserungen, Rationalisierungserfolge zählen bekanntlich nur solange sie Sondervorteile am Markt sind. Solange billiger als andere produziert wird, erlaubt das auch, eben immer mehr auf den Markt zu werfen, zu Lasten anderer. Erstens wird, wie gesagt, deren Aufwand, die da geleistete Arbeit dadurch entwertet. Also schon so gesehen sind Fortschritte der Produktivität an der einen Stelle, Vernichtung von produktiven Anstrengungen an anderer Stelle. Naja, das klingt alles wie so selbstverständlich. Aber nur unter solchen Verhältnissen gibt es überhaupt die Notwendigkeit und sowas wie die selbstverständlich gültige Vernunft, dass das, was es da gibt, für nichts mehr gut ist, weil es sich nicht verkaufen lässt. Also wird die Anstrengung für unnütz erklärt und im Zweifelsfall eingestellt, aber getrieben ist sie. Und der banale Gedanke, naja, aber das sind doch nützliche Dinge, ist himmelweit entfernt von den Rechnungen und Berechnungen, die da gültig sind. Gut, die Konkurrenten ziehen nach. Die reagieren durch entsprechende Anstrengungen und die Maßstäbe rentabler Arbeit sind und werden damit verallgemeinert. Also der Aufwand für alle entsprechenden Güter sinkt. Und es ist ein verrücktes Gesetz eben dieser Konkurrenz, dass wenn der gesellschaftliche Aufwand insgesamt sinkt, also es wirklich zu einem Fortschritt, wenn man so will, im gesamtgesellschaftlichen Maßstab geworden ist, das nicht als Plus gilt, sondern als verlorener Vorteil in der Konkurrenz. So widersprüchlich also werden die Potenzen der Arbeit eben als Mittel und Gebot der Konkurrenz entfaltet und wie gesagt, mit dem Resultat an den Arbeitenden ja zu besichtigen, Belastung und Ruinierung hören eigentlich nicht auf der Arbeitenden, sondern werden ergänzt durch die Schaffung eines ganzen Heers von Arbeitslosen. Das alles geht eben mit dem Fortschritt einher. Also das Ergebnis, wenn man so will, dieses im Geld eingeschlossenen Verhältnisses, dass hier Geld und der Zweck Geld, Geld in Gestalt von Geldbesitzern, die eine entsprechende Produktion aufziehen, dass also Geld Arbeit kommandiert. Das läuft also auf das hinaus, naja, was Marx als den elementaren Klassengegensatz bezeichnet hat zwischen Kapitalisten und Lohnarbeitern. Und das Geld bewährt sich also insofern als Mittel der Scheidung und Vermittlung zwischen diesen Klassen und es reproduziert sie eben und zwar auf wachsender Stufenleiter. Weil nach der einen Seite schafft die Anwendung der Arbeitskräfte immer mehr Reichtum. Nach der anderen Seite haben die vergleichsweise immer weniger Anteil daran. Die Folge ist eine ganze Klasse, eine ganze große Mannschaft eben. Alles das, was unter den abhängig Beschäftigten läuft, die egal in welcher Form Arbeiterschaft in einer Nation wird zum sozialen Problem. Weil Geldvermehrung, das wie produziert wird, das wofür sie verwendet werden und wie sie verwendet werden, benutzt, beschränkt, stört und zerstört ihre Reproduktionsnotwendigkeiten. Also auch dazu noch eben so etwas wie eine abschließende Bemerkung. Es ist klar, dass diese Sachgesetzlichkeit, die da im Geldverhältnis, in dem ständig reproduzierten Gegensatz von eben Lohn verdienen müssen, Geldmangel auf der einen Seite und investieren, Bereicherung und damit Mittel neuen Investierens, Vermehrung von Reichtum auf der anderen Seite existiert. Also diese Sachgesetzlichkeit garantiert keine freiwillige Angelegenheit, sicher nichts Geplantes, sicher nichts sinnreich Erfundenes, kein Ergebnis einer irgendwie zustande gekommenen Übereinkunft, sondern eben als ökonomisches Machtverhältnis, also als sachliches Erpressungsverhältnis, als dieses Klassenverhältnis mit staatlicher Gewalt gestiftet und betreut. Es ist ja sogar mal ursprünglich mit unmittelbarer Gewalt durchgesetzt worden. Die Zeiten sind vorbei. Heute wird es mit Rechtsgewalt gesichert und dauerhaft gemacht. Als Privateigentumsordnung und eben darin eingeschlossenen Unterschied von ökonomischer Macht des Geldes auf der einen Seite und Abhängigkeit von den Sachgesetzlichkeiten des Geldverdienens auf der anderen Seite. Klar, um auf den Ausgangspunkt dieses Szenarios des Ostanschlusses zurückzukommen, also die Gleichung von Freiheit und Geld. Es herrscht Freiheit. Die Rechtsordnung garantiert beiden Abteilungen ihr Eigentum. Die schützt nach der einen Seite hin die Unternehmerfreiheit, schützt damit auch deren Erpressungsmacht zum Gebrauch und Verbrauch von Arbeitskräften. Und auf der anderen Seite garantiert sie aber auch der Mehrheit des Volks die Freiheit eben zum Anbieten und zum Einsatz ihrer Arbeitskraft. Sie hat sie wirklich und sie befreit und sie sind befreit von allen Formen persönlicher Abhängigkeit, aber sie sind damit eben mit dieser Freiheit auch festgelegt auf den darin enthaltenen Gegensatz der Eigentumsordnung und mit allen sozialen Einrichtungen geht eigentlich eben die das ganze Verhältnis schützende und mit ihrer Rechtsordnung überwachende Gewalt davon aus und regelt mit ihren sozialen Einrichtungen auch, dass Arbeit, Arbeiten gegen Geld, eben eine ständige soziale Frage, eigentlich ein ständiges mit Geld zwängen, leben müssen, sich einteilen müssen und sich nicht einteilen können. Also auch ein ganzes Arsenal von geldmäßigen Konsequenzen, sowohl des Arbeitens wie des Nicht-Arbeiten-Könnens, Nicht-Arbeiten-Dürfens, obwohl man darauf angewiesen ist, einschließt. Also Freiheit und eben Eigentum, auch die Gerechtigkeit der Eigentumsverhältnisse, die eben darin liegt, ist gewährleistet, es gibt keine andere Abhängigkeit, außer eben vom Geld, von den Sachzwängen des Geldes, die damit zum Interesse aller Beteiligten gemacht sind, die eben die entsprechenden unterschiedlichen Mittel und Ausstattungen einschließen, damit auch deren unterschiedliche und gegensätzliche Betätigungen nach sich zieht und es gibt eben keine andere Abhängigkeit außer vom Geld, aber mit der Konsequenz und mit der notwendigen und dann eben sich auch entsprechend als Gegensatz niederschlagenden Konsequenz, dass die Mittel höchst ungleich verteilt sind und diese Verteilung ständig reproduziert wird. Ich mache mal hier vielleicht mal Halt, weil ich soweit eigentlich mit den zwei Kapiteln im Prinzip fertig bin. Warte mal, vielleicht gibt es ja ein bisschen Diskussion und Nachfragen oder Einwände. Also, wie gesagt, die beiden anderen Abteilungen des Themas Finanzkapital und Geld des Staats, also will ich vorläufig mal noch aussparen. Ja, wenn sich so schnell keiner was anmerken will, ich kann ja vielleicht noch zumindest zwei ideologische Nachträge erstmal liefern. Es gehört zum Geld, zu den gültigen Verhältnissen dazu, dass in ihnen laufend die Frage der Gerechtigkeit aufgeworfen wird. In der banalen Form von dann auch noch veröffentlichten Berichten, wie steht es denn um Arm und Reich im Lande, wo dann die eben Unterschiede am Geld der verschiedenen Gesellschaftsabteilungen aufgelistet, in Einkommenserträgen beziffert und dann entweder für halbwegs in Ordnung oder auch für skandalös befunden werden. Und die Frage aufkommt, ist es denn gerecht, dass die einen so viel verdienen und die anderen so wenig, oder auch, dass die einen immer reicher werden und die anderen nicht. Ich will dazu nur so viel sagen. Wer, wenn er schon fragt, ja, geht das in Ordnung, nicht weiter fragt, warum ist das so? Oder wenn er warum fragt, nur darauf stößt, naja, vielleicht liegt da ein Stück ungerechte Verteilung vor. Wer also nicht von da aus nach den unterschiedlichen, qualitativ unterschiedenen ökonomischen Charakteren im Verhältnis zum Geld fragt, warum Geld besitzt auf der einen Seite die Macht über die Produktion ermöglicht, warum nach der anderen Seite die immer zu wenig haben, eben deswegen als solche rumlaufen, weil offenbar das Arbeiten immerzu diese Mannschaft reproduziert und immer wieder erneuert und dort die ganzen sozialen Verhältnisse stiftet. Wer also arm und reich immerzu bloß an der Menge des Geldes statt an den Quellen der Verfügung über Geld eben am Produzieren misst und da entdeckt, ja, wer das nicht will, der landet eben bei entweder ziemlich zynischen oder vielleicht ehrlich gemeinten, aber fruchtlosen Klagen über zu viel Geld auf der einen und zu wenig auf der anderen Seite. Übrigens dieselben, die diese Klagen führen, wollen ja nicht mal das angreifen, dass auf der einen Seite Arbeiten, eben Arbeiten für Geld, ständig vom Reichtum, der produziert wird, trennt. Sie wollen ja bloß, dass ihnen davon vielleicht doch im Einkommen ein bisschen mehr zukommen könnte. Und sie wollen auf der anderen Seite die Macht der Geldbesitzer eben über Arbeit zu kommandieren, ja auch gar nicht angreifen, geschweige denn abschaffen, sondern werfen bloß die Frage auf, ob da nicht ein bisschen was anders und besser verteilt werden könnte. Ärgerlich und gerade für Gewerkschaftler, sage ich mal, blamabel wird diese Gerechtigkeitsfrage, wenn sie wie neulich in Fernsehdiskussionen bei der Anne Will zwischen GDLler und Medorn in der Form auftritt, dass es heißt, verdienen denn Manager das, was sie verdienen, dürfen die so viel verdienen und auf der anderen Seite Eisenbahner, Lokführer vergleichsweise so wenig. Erstens unterstellt diese Gerechtigkeitsfrage durchaus die Anerkennung, dass es hier Unterschiede geben darf und sogar geben soll. Der Medorn hat auf seine Weise eine sehr richtige Antwort gegeben, nämlich darauf hingewiesen, ja, was wollen Sie denn? Schließlich habe ich dafür gesorgt, dass mein Unternehmen inzwischen Milliardengewinne macht. Er hat also meines Erachtens sehr zu Recht, wenn auch sehr zynisch andererseits, darauf hingewiesen, dass er schließlich was anders macht als arbeiten. Dass er nämlich rentable Arbeit, lohnende Produktion organisiert. Natürlich verschwiegen, dass das mit der Entlassung der Hälfte der ursprünglich mal Bahnbeschäftigten einhergeht und mit dem Lohnsenken für die restlichen. Aber zu Recht auf die Leistung hingewiesen, die ihm sein Einkommen verschafft und daraus jetzt sagt, dann steht ihm das gerechterweise auch zu. Der Einwand könnte nicht der, auch sollte nicht der, auch anerkennen, dass dann die andere Seite der anderen Seite aber doch auch ein bisschen zusteht. Kümmert sich um diesen Gegensatz eben gar nicht, der hier zwischen Management und Arbeiten existiert, sondern beantragt ausgerechnet im Verhältnis zu denen, die über ihren Arbeitseinsatz kommandieren, ein Stück Entgegenkommen, ein Stück mehr Lohngerechtigkeit im Sinne von, sie sollten doch anerkennen, dass eben denen, die für sie was leisten, auch etwas mehr zusteht. Zweitens, das, was sie dann anführen als gute Gründe, warum ihnen mehr zusteht, sind lauter Argumente, die sind Anleihen beim Zweck der anderen Seite. Die sind Anleihen, die sind Berufungen auf die Leistungen, die sie eben fürs erfolgreiche Unternehmen erbringen. Also Argumente mit, wir haben doch schon auf so viel Lohn verzichtet, wir haben doch schon so viel mehr gearbeitet, wir haben doch eben dafür gesorgt, dass das Unternehmen gute Gewinne macht. So ungefähr wie wenn es ihre eigene Leistung gewesen wäre und nicht das Kommando der anderen über sie. Oder es sind Berufungen auf einen höheren, eben staatlich-sozialen Gerechtigkeitszweck mit, aber wir könnten doch mehr Geld gebrauchen. Und das übersetzt sich immer gleich dann, wie wenn, dass sie es brauchen, schon ein nicht für sich gültiges Argument wäre. Und außerdem, eben jetzt kommt die ganze Leier wieder, das Unternehmen kann es doch auch zahlen, wir haben so viel dafür geleistet und so weiter. Also Berufung, Gerechtigkeit ist immer Berufung auf den Dienst an dem Geldverhältnis, am Zweck desjenigen, der da so eine Produktion organisiert, am Unternehmen. Und das Ganze ist deswegen so fatal und andererseits auch so fruchtlos, weil ja doch Gerechtigkeit in diesem Verhältnis von Lohnkost gegen Lohneinkommen, also Interesse am Geld als Lohn, von dem man leben muss, kontra Interesse des Unternehmens an Lohnkost, mit der man einen lohnenden Arbeitsertrag organisiert, mit der man dann den Arbeitseinsatz so gestaltet, dass diese Kosten möglichst gering sind. Dass Gerechtigkeit in diesem Gegensatz ja am Ende sowieso bloß darauf hinausläuft, auf eine Machtfrage, wie viel eben diejenigen, die da arbeiten, für sich gegen die andere Seite durchzusetzen vermögen, gewerkschaftlich sich aushandeln oder auszukämpfen vermögen, wobei der Grund eben dafür, warum sie die Machtfrage auf die eine oder andere Art und Weise mehr verhandelnd oder mehr drohend eben mit Streik aufwerfen müssen, der Grund dafür ja von Haus aus schon ein negativer ist. Nämlich die laufende Verschlechterung ihrer Lohnverhältnisse dank der betätigten ökonomischen Macht der anderen Seite. Und ganz bescheuert eben ist es, wenn das ausgerechnet immer als also das Ärgerliche, diese, wenn so will, sozial neidische und dann doch völlig fruchtlose Begutachtung von Managergehältern, wo unterstellt ist, dass natürlich Verantwortung, in Anführungszeichen, also Ausbeutung organisieren, immer seinen Preis, seinen höheren Preis wert ist, aber dann die Frage aufgeworfen wird, naja, muss es denn gleich so viel sein, wie sieht denn das aus? Und letztlich landet die Öffentlichkeit dann auch wieder sehr konsequent ausgerechnet dabei zu sagen, na, Lohnsenken ist ja schon klar. Also es wird das Gegenteil von Begründung einer falschen Begründung für eine Lohnforderung mit mehr Gerechtigkeit vollzogen, sondern umgekehrt, es wird das Lohnsenken mit dem Aufruf begleitet, damit es glaubwürdig und sozial friedlich über die Bühne geht, sollen doch Manager sich nicht gleichzeitig so viel Milliarden zubilligen. Also von daher das als Warnung und auch noch als so ein Beitrag zur Geldfrage. Auch dazu sollte der Vortrag hier ein bisschen dienen. Auch das bekämpft dieses Buch, nämlich dieses Elende, immer nach was steht, wem zuzufragen. Statt danach, was ist los, wenn ausgerechnet alle Arbeits- und Konsum- und sonstigen Verhältnisse unter der Frage behandelt werden, was steht wem zu, und dann Maßnahmen an den gültigen Maßstäben von Gerechtigkeit, von Geld ermächtigt, von Lohn, von Arbeiten gegen Lohn berechtigt, und dann ist unterm Strich ja doch immer klar, wie einseitig und wie notwendig einseitig die Antwort dann ausfällt. Gut, so viel mal von meiner Seite. Ich kann also gern noch diskutieren oder nachgefragt werden. Ich mag auf Fragen des Verhältnisses zu Schulungs- und Marx, wie sagt man da, Geheimnissen und Fragestellungen und Geldfetisch und so weiter nicht eingehen, aber auch da gibt durchaus das Buch einige Antworten, und das kann ich auch gleich als Werbung für einschlägig Interessierte auch noch sagen. Es erscheint im nächsten oder im übernächsten Gegenstandpunkt eine ausführliche Kritik an dem, ich weiß nicht, wer ihn kennt, Marx Schulungskommentar von dem Heinrich. Ich will mich dazu nicht äußern, aber der wirft erstens sowohl in Bezug auf das, was ich hier über den Charakter der Arbeit in unter Geldverhältnissen ausgeführt habe, wie auch in Bezug auf das, was bei Marx der Geldfetisch heißt, gibt der Antworten, die wir für falsch halten und aber für sehr gängig und eingängig, und eben, wie gesagt, wen es interessiert, im nächsten oder übernächsten Gegenstandpunkt steht dazu eine ausführliche Kritik.